Meets and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Und im Extremfall können die Larven dann einen Madenteppich bilden, einen Teppich aus Maden. Und der zersetzt dann die ganze Leiche. Das kann, wenn es warm und feucht ist, auch innerhalb von einer Woche gehen. Bis auf die Knochen natürlich, die können die nicht fressen.
Guten Appetit und herzlich willkommen zur 6. Staffel Beats and Bones. Stellt am besten euren Snackteller weg, denn jetzt geht's ans Eingemachte. Wir fragen uns, was passiert mit unserem Körper, wenn wir sterben? Was genau steckt hinter dem sogenannten Kreislauf des Lebens? Wir wollen Details. Und an dieser Stelle gleich eine Triggerwarnung vorweg. Unser Experte wird über den Tod sprechen und über alles, wirklich alles, was dazugehört. Schwarz ist seine Farbe und der Tod sein Metier. Dr. Marc Benecke, aka Dr. Made, ist Deutschlands wohl bekanntester und sympathischster Kriminalbiologe. Mit offenen Augen läuft er durch die Welt, ausgerüstet mit einer ordentlichen Portion Neugier. Und die will gestillt werden. Er schreibt also nicht nur Paper über Themen wie das rein einseitige Auftreten von Schmeißfliegenmaden im Gesicht einer V-Leiche oder forscht an Hitlers Schädel. Nein, er ist auch noch Musiker, Tierschützer, Schauspieler, Politiker, moderiert eigene Radiobeiträge und. Ein Tausendsasser. Und jetzt ist er hier und das ist uns eine große Freude. Für mich und unseren fantastischen Host Lukas Klaschinski.
Wir befinden uns im 6. großen Massenaussterben. Der Artenverlust schreitet in Riesenschritten voran. Alles kein Geheimnis. Ignorieren können wir das Thema nicht, aber wir versuchen in dieser Folge mal einen positiven Blick auf den Tod zu gewinnen. Denn in der Natur heißt Sterben noch lange nicht das Ende. Und einer, der das am besten weiß, ist gerade dazugeschaltet. Marc, ich habe gehört, nirgends floriert das Leben so sehr wie in bzw. auf einem toten Baum. Wer profitiert alles vom Tod eines Baumes?
Von toten Bäumen, das kann man jetzt echt mal sagen, profitiert. Also, oder anders gesagt, genutzt wird es und Nutzen schafft es für die ganze Welt. Weil so ein toter Baum, der besteht nicht nur aus ganz vielen Bestandteilen, die direkt wiederverwertet werden können. So zum Beispiel, meinetwegen, dass da Schleimpilze drauf wachsen oder irgendwie Moos oder sowas. Sondern es ist auch ein Lebensraum für ganz viele Insekten. Und die fliegen dann wiederum hinaus in die Natur, machen da irgendwas, werden zum Beispiel von einem Vogel gefressen oder bestäuben eine Blüte. Oder sie buddeln sich irgendwo durch und dadurch wird etwas belüftet. Oder sie begraben irgendein Tier. Es gibt so viele, unglaublich viele Möglichkeiten, sodass das also eine Art Netzknoten im Netz der Natur ist. Also ein Baum ist wie so eine, ja, vielleicht wie so eine Raumstation, wo so ganz, ganz viele verschiedene Raumschiffe andocken können, wer so Science Fiction mag. Und für uns als Biologen und Biologinnen ist es in erster Linie eine nicht steuerbare Einheit, die das schon selber regelt, was so an Feuchtigkeit dort gut für die Tiere und Lebewesen ist, welche Lebewesen mit welcher Geschwindigkeit da wachsen, also Pflanzen, Schleimpilze, Tiere, alles Mögliche. Es kann dem Schutz dienen, es kann der Fortpflanzung dienen, es kann auch einfach nur als Orientierungspunkt dienen, dass sie da drüber so einen Schwarm bilden und sich paaren, irgendwelche Tiere. Also kurz gesagt, das ist, es gibt überhaupt niemanden, dem der tote Baum nicht nützt.
Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich der ganze Planet davon profitieren würde. Wie würde ein toter Mensch der Natur nützen?
Tote Menschen sind dasselbe natürlich wie ein totes Tier. Das heißt, sie bestehen aus Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, Wasser und ja, so Kleinigkeiten wie Eisen. Das haben wir ja im Blut, damit wir atmen können, damit der Sauerstoff daran anbindet. Und das ist ja auch noch nie auf der Erde entstanden. Das Eisen stammt ja aus einer Zeit, bevor es die Erde überhaupt gab. Wir tragen also, wir atmen mit Sternenstaub sozusagen.
Wow.
Und das, ja, es ist so, ey. Und das Ganze wird wiederverwertet und wieder zur Verfügung gestellt für neue Lebewesen. Also wir alle bestehen aus wiederverwertetem Material. Sogar der Stickstoff, den wir im Körper haben, der ist auch schon mehrfach durch, in der Literatur steht immer, landwirtschaftliche Prozesse gegangen. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Also als Gülle aufs Feld, auf den Salaten, auf die Möhren und so gebracht worden. Also deswegen ist ein menschlicher Körper einfach nur so was total Normales. Das ist einfach ein Stück chemische, wenn du so willst, auch physikalische oder biologische Energie, die dem Rest der Welt dann wieder zur Verfügung steht. Wir haben also unsere Bestandteile geliehen und dann geben wir sie wieder zurück als Leiche.
Wie lange braucht es denn, bis der Mensch im Sarg unter der Erde wieder zu Humus wird?
im Sarg unter der Erde wirst du nicht so richtig Humus, sondern da können ganz verschiedene Sachen passieren, besonders wenn da so ein stabiler Sarg drumherum ist. Also ich sag nur mal drei Beispiele. Also wenn du jetzt so ein Papst bist und wirst in so einen super teuren Eichensarg mit Zinn oder was weiß ich was ausgeschlagen reingelegt und da wären jetzt auch keine Insekten dran und das würde alles so ein bisschen schön sauber und haltbar gemacht, dann wirst du irgendwann zerfließen. Also dann hast du da drin so eine breichcremige Masse, wo die Knochen so rausstehen. Also das wäre dann so das päpstlich-bischöfliche Ding, außer sie füllen vorher Formalin in dich rein, so eine Chemikalie, dann siehst du halt aus wie so eine Wachspuppe. Und dann das mittlere Stadium unter der Erde oder an einem Lagerungsort wäre, nehmen wir mal, dass der Sarg zusammenkracht. Das passiert ja relativ bald. Das sieht man auch, wenn man zum Grab geht, dann ist oben so ein Häufchen Erde drüber und irgendwann bildet das so eine Delle nach unten. Dann kommen natürlich alle Lebewesen dran, insbesondere aber auch Feuchtigkeit und so. Und dann können die Bakterien ihre ganz normale Arbeit machen. Da hängt es jetzt von der Temperatur ab. Wenn es kalt ist, geht das halt nicht so schnell. Und wenn es warm ist, geht es schneller, weil Insekten, Würmer und Bakterien leben schneller, wenn es warm ist. Also deswegen, aber ich denke mal, 6 Feet Under ist es immer relativ kühl. Und dann würde sich das einfach so ganz normal mit der Erde verbinden, würde ich mal sagen. Und wenn du das dann irgendwann ausbuddelst, hast du vielleicht noch ein paar Knochen da, vielleicht auch nicht, oder irgendwelche Griffe vom Sarg oder sowas. Dann ist das weg. Der dritte Fall wäre, du hast sehr feuchte, lehmige Erde. Da ist nicht genug Sauerstoff drin. Da wandelt sich die Leiche dann gerne mal in so eine Fettwachsleiche um. Die sieht dann aus wie bröckliges Wachs. Und wenn du die dann wieder aus der Erde holst, auch nach 10 Jahren, hast du da immer noch so wie so ein riesiges, ja, sieht aus wie so uralte Seife mit so Rissen drin und so weißlich und ist vergleichsweise gut erhalten. Also das wären so drei Möglichkeiten. Und das kann sehr lange dauern. Also es kann, wenn du jetzt super flockige, feuchte, gute Walderde hättest, dann könntest du Glück haben, dass nach ein paar Monaten schon bis auf die Knochen alles wieder zurückgeführt ist. Und wenn du richtig Pech hast, in dieser feuchten, lehmigen Erde, kalt auch noch, da kann das Jahrzehnte dauern, bis überhaupt irgendwas passiert.
Also eigentlich wäre es besser, die Leute ohne Sarg zu beerdigen, ne? Einfach rein, dann spart man Holz und spart man ganz viel Materialien und die Leute würden sich viel schneller zersetzen, ne?
Ja, zum Glück ist ja Kompostierung in den USA und Deutschland jetzt auch schon erlaubt. Da brauchst du überhaupt kein Erdgrab und auch keinen Sarg mehr. Da werden die Leichen direkt, also in Deutschland sagen die Anbieter von Reerdigung, die sagen halt, du bist in einem Heubett mit Blumen und so, damit sich das schöner anhört, in einem Kokon. Na gut, also auf jeden Fall, so wird das gemacht. Da wird also eine bestimmte Temperatur durch die Bakterien eingestellt, die erzeugen ja Stoffwechselwärme. Dann fliegst du tatsächlich auch in Heu und dergleichen. Und da zersetzt sich der Körper von selbst sehr, sehr, sehr schnell. Das ist die beste Methode, weil die kostet eigentlich kaum Energie. Wie du schon gesagt hast, kein Holz. Es ist auch sonst kein großer Aufwand. Wenn die jetzt, ich meine, das ist jetzt, spielt keine große Rolle, aber du sparst dem Grabschaufler oder der Schauflerin sparst du auch noch Arbeit. Das ist tatsächlich die CO2-freundlichste und auch für die biologischen Netzwerke vor allen Dingen beste Methode.
Reerding heißt das Ganze, ne?
Und Reerdigung. In Deutschland heißt es so.
Ich bin auf einer Reerdigung. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Dann liege ich da in so einer Scheune mit 120 anderen in meinem Strohbett und an meinem Kopf sind Blumen? Oder wie läuft das ab?
Ja, ganz genau. Also so sollen sich die Kunden und Kundinnen das halt vorstellen. Du wirst also sozusagen auf ein Strohbett gelegt. Die Temperatur stellt sich durch die Stoffwechselwärme selber ein. Man kann es auch noch ein bisschen fördern. Natürlich, indem man dafür sorgt, dass zum Beispiel es gut, also genug Sauerstoff drankommt, aber gleichzeitig halt nicht so viel Wärme entweicht und vieles mehr. Das kannst du schon machen. Man könnte auch Bakterien noch dazugeben. Das wäre auch kein Problem. Die vermehren sich dann auch total schnell. Und ja, genau, du verwehst dann auf diesem Blumenbett nur die Blumen und das Heu, die verwesen natürlich mit dir. Also am Ende hast du dann wieder diese Blumenerde am Ende.
Wir sind ja im 6. Massenaussterben. Artensterben heißt ja auch, es wird viel mehr Aas anfallen. Kommt das Ökosystem da überhaupt noch hinterher?
Ja, das ist kein Problem. Also es gibt viele Studien über so Blitzeinschläge, wo dann tatsächlich auch viele Tiere mal gestorben sind. Das kann schon mal passieren. Oder sonstige Massenkatastrophen, wo viele Tiere gestorben sind. Also klassischerweise die Fische, die jetzt auch ständig durch die Klimaveränderungen seit spätestens 2021, 2022 gibt es ja immer diese Bilder, wo man gar nicht so genau weiß, woran die gestorben sind. Also nicht durch die klassischen Gifte wie in den 70er, 80er Jahren, sondern jetzt durch Sauerstoffmangel und Klimaveränderung. Und das ist eigentlich kein Problem. Also im Grunde genommen kannst du die Tiere, sagen wir mal, auf einer Wiese verteilen. Dann bedienen sich alle von Vögeln, die das gerne fressen, bis zu irgendwelchen Wirbeltieren, bis zu den Bodenbakterien, Regenwürmern. Also es führt eher dazu, dass es Ökosystem, wenn man das mal so nennen will, ankurbelt, weil das einfach super nährstoffreich ist. Allerdings ist das natürlich dann nur eine kurze Blüte, weil im nächsten Jahr sind natürlich nicht mehr so viele Nährstoffe da.
Wie läuft denn die Zersetzung eines Lebewesens genau ab? Wer schnabuliert da zuerst? Sagen wir mal im Wald.
wenn du im Wald draußen liegst, dann kommen in der Regel, wenn es warm genug ist, also so ab, sagen wir mal, frühlingshaften Temperaturen, die erwachsenen, schwangeren Schmeißfliegen, die grünen und die blau schillernden, und legen dann ihre Eier ab, diese Eipakete. Die heißen auch Geschmeiße, deswegen heißen die auch Schmeißfliegen, die Tiere, weil man dachte früher, oder in altem Deutsch, uraltem Deutsch hat man gesagt, die schmeißen ihre Eipakete dahin, deswegen Schmeißfliegen. Und diese Eipakete bestehen zum Beispiel, sagen wir mal, aus 200 Eiern und aus jedem Ei schlüpft dann eine kleine Larve. Und die besiedeln dann gerne so Höhlen, so Ohren, Auge, Nase, Mund, unter den Achseln, je nachdem auch die Unterhose, wenn die erreichbar ist. Also die können sich da natürlich nicht durch den Saum durchquetschen, aber wenn die ein bisschen lockerer ist oder von der Unterseite her und jemand zum Beispiel jetzt da in einer kurzen Hose gestorben ist, dann würden die auch im Genital- und Analbereich sehr schnell anfangen, sich auszubreiten. Und dadurch, dass sie da, wenn man so will, arbeiten, fließt jetzt wieder Gewebewasser raus. Wir bestehen ja fast nur aus Wasser. Und gleichzeitig wird es wärmer, weil die aneinander reiben und weil die Stoffwechselwärme bilden. Und das wird also immer schöner für die, so immer weicher, verfaulter und kuscheliger sozusagen. Und im Extremfall können die Larven dann einen Madenteppich bilden, einen Teppich aus Maden. Und der zersetzt dann die ganze Leiche. Das kann, wenn es warm und feucht ist, auch innerhalb von einer Woche gehen. Bis auf die Knochen natürlich. Die können die nicht fressen. Andererseits hast du im Wald aber auch andere Tiere, Wildschweine, die können natürlich zum Beispiel eine Kinderleiche oder eine Babyleiche, können die sofort auffressen. Du hast jede Menge Tiere, die auch spielen, zum Beispiel Füchse oder so, die reißen an den Klamotten und dann machen die da irgendwas, dann verändert sich die Lagerung und der Zugang für andere Tiere. Wenn du eine kleine Leiche hast, kann die von den Totengräberkäfern begraben werden. Ich habe aber auch schon gesehen, beim Ufertotengräber, das ist ein relativ großer, der legt dann auch in eine menschliche oder Kuh oder weiß ich nicht, irgendein großes Tierleiche, legt er so Bruthöhlen als Löcher an und versucht die nicht zu begraben, die Leiche, sondern sagt dann einfach, okay, ich mache jetzt so einen Kamin und da unten mache ich die Bruthöhle und fertig. Und da gibt's also tausende von Tieren, die da noch unterwegs sein können. Es ist ja auch die niedlichen Tiere, zum Beispiel, es gibt ein schönes Foto von einem Gelände, wo menschliche Leichen zu Forschungszwecken liegen in Australien. Da ist so ein Weißwedelhirsch, der sieht aus wie Bambi von dem Disney-Film. So ein Bambi-Tier hat die Wildkamera gehört, die da aufgestellt war, weil die so ein Klickgeräusch gemacht hat, guckt hoch zur Wildkamera und guckt mit ganz großen, süßen Augen Bambi-mäßig dann die Kamera und hat halt noch die Rippe von dem Menschen, was das Tier gerade gefressen hat, im Maul, also so quer im Maul stecken. Also auch die niedlichen Tiere versuchen da an die Nährstoffe ranzukommen. Hasen übrigens auch, niedliche kleine Häschen und Kaninchen. Wenn die nichts anderes kriegen, gehen die auch an menschliche Leichen.
Die natürliche Müllabfuhr streikt eben nie. Dafür gibt es einfach genügend begeisterte Resteesser. Bis zu 11% aller Landwirbeltiere fressen Aas. Und es gibt immer viel zu tun, ob mit oder ohne Artensterben. Allein im Serengeti-Nationalpark ertrinken jedes Jahr ca. 6200 Gnus auf ihrer Herdenwanderung im Mara-Fluss. Das macht mal eben 1,1 Millionen Kilo Aas. Und darüber freuen sich Krokodile, Fische und Geier. Und sogar die 220 Tonnen Knochen sind wichtig. Sie versorgen das Ökosystem nach und nach mit noch mehr Nährstoffen. Volle Bäuche und Nährstoffe für alle. Aas rein! Es wird noch besser. In Nord- und Südamerika wurde gemessen, dass allein die dort lebenden Geier jedes Jahr ca. 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verhindern. Das entspricht der jährlichen Emission von 2,6 Millionen Autos. Denn Aas, das nicht gefressen wird, verwest an der Luft und setzt Treibhausgase frei. Darunter Kohlenstoffdioxid und Methan. Also, Finger weg von toten Tieren und Pflanzen. Lass die Natur mal machen.
Ich habe eine Geschichte, die man auf jeden Fall nicht beim Essen wahrscheinlich, für dich ist gar kein Problem, hören sollte. Eine Folge, wo man sich fragen muss, ob man dabei essen möchte. Ich hatte mal Nachbarn und der hatte wenig Kontakt in die Außenwelt. Ich war dann ein paar Wochen im Urlaub, dann kam ich wieder und als ich ins Treppenhaus kam, hat mich gleich so ein süßlicher Geruch erreicht. Und keiner wusste irgendwie, was los ist. Ich bin in meine Wohnung rein und dann nachts habe ich mich gewundert, dass es durch die Decke tropft. Dann hat es immer pupp, pupp, pupp gemacht. Und als ich mein Licht angemacht habe, habe ich gesehen, dass Maden von der Deckenlampe nach unten runtergefallen sind auf meine Bettdecke. Also einfach für mich jetzt, also für dich wahrscheinlich nicht, für dich so, oh okay, ist jemand gestorben, wahnsinnig widerlich. Es hatte sich herausgestellt, dass der sich in seiner Badewanne selber umgebracht hatte und so im Hochsommer von Maden zersetzt wurde. Die sind dann in die ganzen Elektroschächte rein. Das heißt, die ganzen Steckdosen waren voll, Lampen waren voll. Ist das was, was du auch schon erlebt hast? Ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, das ist ein Horrorfilm hier.
Ja, in älteren Wohnungen passierte das öfter und kann auch heute noch passieren in älteren Wohnungen. Die neuen sind ja häufig so aus irgendwie so mit mega Stahlbeton, Glas, Killefits. Mhm. Da kriecht nicht mehr so viel rum. Aber in allen Wohnungen, also in den USA zum Beispiel, wo du ja nur so Scheinwände hast, die sind ja zwischendurch hohl, da passiert das sowieso dauernd. Da verstecken sich sogar ganze Tiere drin, die dann da verwesen. Also da brauchst du noch nicht mal den verwesenden Nachbarn. Und früher hatten wir das öfter, besonders wenn es dann Winter wurde und die Tiere in diesen von dir genannten Zwischenräumen irgendwo sich versteckt haben, dann gehen die in so ein Ruhestadium über. Früher haben die Leute ja noch nicht so viel geheizt. Also sagen wir mal, als ich angefangen habe, vor 30 Jahren. Und dann war es ein bisschen kühler, dann sind die in das Ruhestadium gegangen und dann auf einmal, da wusste auch jeder, der Nachbar hat sich umgebracht, der war verfault, alles war bekannt. Die Wohnung war saniert, war auch schon wieder vermietet. Und dann ist nicht in der Wohnung, wo derjenige gestorben ist, sondern in den anderen Wohnungen sind dann auf einmal Schmeißfliegen gewesen und die kamen tatsächlich aus den Steckdosen. Das ist auch einer der ersten Forschungsveröffentlichungen, die ich gemacht habe über sowas, dass die dann eben im Frühjahr wieder sozusagen auf Normaltemperatur gebracht wurden. Die, wie gesagt, die leben ja langsamer, wenn es kälter ist und schneller, wenn es wärmer ist und dann, wenn es warm ist im Frühjahr, wachen die sozusagen auf, entwickeln sich weiter und dann hast du auf einmal die ganzen Schmeißfliegen in der Bude.
Wie bist du überhaupt zu dem Beruf gekommen? Weil das ist ja nichts, was man sich so ausdenkt und ein Kinderbuch liest und denkt, ah, ich werde mal Kriminalbiologe.
Ja, das stimmt. Als ich klein war, gab es das gar nicht. Da gab es nur Sherlock Holmes, der ist ja Chemiker vom Beruf und das kannte ich als einziges. Ansonsten so Serien wie CSI, ich glaube Miami oder so hieß das, oder ich weiß nicht genau. Ich habe es nicht gesehen. Die in den 90ern kamen, die kannte ich da nicht, als ich klein war. Ich bin alt, ne? Und deswegen bin ich da durch Zufall gelandet. Also ich wollte genetische Fingerabdrücke lernen. Das war für mich so eine Science-Fiction-Technik. Die ist 1984 erfunden worden in England von Alec Jeffreys. Dann habe ich studiert und wollte dann das lernen. Und die Biologen, Biologinnen konnten das aber nicht, weil es auch zu teuer war für biologische Institute damals. Heute ist das natürlich lächerlich, da kostet es nichts mehr, aber damals war das richtig teuer. Und dann bin ich ins Institut für Rechtsmedizin gegangen, weil die lebten davon, Vaterschaftstests zu machen. Die wurden mit genetischen Fingerabdrücken gemacht. Dann habe ich gesagt, ja prima, dann kriminalistische Anwendung ist ja sowieso offensichtlich. Also man kann Blutspuren vom Fundort oder Speichel oder Sperma oder Haare zu Hautzellen zusammenbringen mit einer möglichen Täter oder Opfer. Also das ist ja dann eigentlich auch nichts anderes. Man guckt sich halt die Erbsubstanz an und schaut, zu wem die gehört. Und da die uns Biologen für komisch hielten, haben die uns in den Keller einen alten Affenstall gegeben. Also früher wurden in der Rechtsmedizin Affen so erhangen und verstrahlt und erschossen und so, um zu gucken, was dabei passiert. Und das war natürlich dann längst verboten, als ich da hinkam. Und diese alten Räume für die Affen waren noch da. Und die haben wir Biologen dann bezogen und die waren neben den Leichen. Und weil ich ja Biologe bin, bin ich immer rüber zu den Leichen und habe mir dann die Tiere auf den Leichen angeguckt. Also so ist das durch Zufall passiert. Also wenn die mich in die erste oder zweite Etage gesteckt hätten, dann wäre es wahrscheinlich anders gekommen. Aber da wir im Keller in den alten Affenstellen waren, wo nebenan die menschlichen Leichen waren, hat sich das einfach räumlich dann so ergeben.
Ja, das ist ja auch dein Spezialgebiet, ne? Forensische Entomologie, also die Untersuchung von Insekten an Leichen. Und ich habe gehört, es gibt so eine Art Insektenparade, also eine ganz bestimmte festgelegte Choreografie, in der die Insekten zum Schauplatz eines Toten ziehen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das hast du aber jetzt wirklich schön gesagt. Ja, geiles Bild. Ich stelle mir gerade so Disneyland oder Europapark oder so vor, wo dann immer um 12 und um 16 Uhr die Parade ist. Mit den Insekten, sehr gut. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt manchmal, je nach, nennen wir es mal, gleichbleibender Umgebung, zum Beispiel jetzt ein alter Wald, gibt es jetzt natürlich in Deutschland nicht mehr, aber oder beziehungsweise nur an winzigen Stellen, aber stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Also ein halbwegs gleichbleibendes biologisches Umgebungssystem oder eine Wohnung. Das ist das andere Extrem. Und da hast du sehr, sehr häufig halt die blauen und grünen Schmeißfliegen, die sehr schnell zuerst kommen. Und dann hängt es davon ab, wie sich leicht zersetzt. Wenn es trocken ist und sie immer trockener wird, dann kommen halt zum Beispiel Speckkäfer, weil Speck ist ja auch eine ausgetrocknete Leiche, ne? Und die gehen dann da dran und fressen sehr langsam. Dann kannst du teilweise die Leiche auch noch, also die Form der Leiche noch ganz gut erkennen, weil die so langsam fressen und durch die Vertrocknung auch nicht alles einfach wegschnabuliert ist. Während wenn diese Madenteppiche, über die wir vorhin geredet haben, da sind, dann kannst du sehr schnell eine brachiale Zersetzung haben. Und dann kommt dann auch nicht mehr besonders viel, zumindest nicht von den größeren Tieren, außer dann Tiere, die an den Knochen interessiert sind. Du kannst aber tatsächlich, im Prinzip könntest du so eine Parade für einen bestimmten Lebensraum durchaus haben. Das wäre, sagen wir mal, du hast so mittlere Feuchtigkeit, mittlere Trockenheit, dann hättest du zum Beispiel erst die Schmeißfliegen, die blauen und die grünen, dann hättest du danach vielleicht bestimmte Käfer, die was größer sind und die Larven der Schmeißfliegen fressen, dann könntest du, wenn du Vertrocknung hast, zum Beispiel die Speckkäfer haben, die dann kommen. Aber in Wirklichkeit sind das Hunderte oder Tausende von Arten, muss man ehrlich sagen.
Wow. Und woher wissen die Insekten dann, okay, da ist jemand gestorben, da liegt was Leckeres rum, da fliege ich hin oder da krabbel ich hin?
Das erkennen die am Geruch. Das ist mittlerweile getestet, weil sobald die Gerüche mal bekannt waren chemisch und sich herausgestellt hat, dass die recht einfach zusammengesetzt sind, also jetzt Butan-1-Ol oder sowas, ja, oder Dimethyltriselfit oder sowas, das kannst du sehr leicht im Labor verwenden. Dann hat man einfach die Tiere genommen und hat geguckt, ob die dahin fliegen oder nicht. Da reichen schon kleinste Mengen. Also kannst du auch super deine kleinen Geschwister mit ärgern. Kannst du also einfach ein ganz klein bisschen von einer dieser gleichen Geruchschemikalien nehmen und das Bett stellen. Dann sind da die ganzen Schmalzfliegen bei deinem kleinen Bruder im Zimmer. Und keiner weiß warum, weil das halt so geringe Mengen sind, dass man das kaum riechen kann. Aber die Tiere können das riechen. Manchmal sehen sie es auch. Also in der Natur haben wir manchmal den Eindruck, dass die in allzu gerader Linie, die, weil Gerüche verteilen sich ja jetzt nicht so schnurgerade in der Luft, dahin fliegen. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass eine graue Maus, die tot auf einer Wiese liegt, dass die vielleicht auch durch das UV-Licht und so weiter ganz gut zu erkennen ist, also durch den Kontrastunterschied oder durch Infrarotlicht oder sonst irgendwas. Aber der bisher bewiesene Haupteinfluss ist der Geruch. Die sind halt über Jahrmillionen darauf trainiert, auf die Gerüche. Und dann können die auch die verschiedenen Fäulnisstadien, die nämlich verschieden riechen, können die halt auch gut auseinanderhalten und können sich die Arbeit sparen, zur falschen Leiche zu fliegen, die in dem falschen Vertrocknungs- oder Feuchtigkeits- oder bakteriellen Zustand ist.
Lecker, lecker Leichenduft. Über Kilometer hinweg können manche Insekten das spitz kriegen. Auch der Totengräberkäfer mit seinem schwarzen Panzer und den orangenen Tupfen. Der Totengräber teilt sein Essen aber eher ungern. Eine tote Maus zum Beispiel will er lieber ganz für sich alleine haben. Aber was will er denn mit einer ganzen Maus? Sind da die Augen etwa größer als der Mund? Nein, wie so oft geht's ja um die Fortpflanzung und er bunkert die Maus für seine Nachkommen. Und damit Schmeißfliege, Fleischfliege und Co. ihm dann nicht in die Quere kommen, muss die Maus erstmal unter die Erde. Dann ist sie erstmal geschützt vor lästigen Mitessern. Aber Marc hat ja schon erzählt, was mit Körpern unter der Erde so passiert. Die Zersetzung geht unter der Erde ja trotzdem weiter. Deshalb stoppt der Totengräbersee. Mit Hilfe von nützlichen Mikroorganismen aus seinem Darm. Zack, haltbar gemacht wie einst Obers Kompott. Die Nahrung für den Nachwuchs ist gesichert. Für Insektennachwuchs interessiert sich übrigens auch Marc.
Du bestimmst ja den Todeszeitpunkt anhand des Alters der Fliegenlarven. Kann man das so pauschal sagen, wie lange genau der Prozess von Made zur Fliege dauert? Oder muss man da auch sich die Witterung angucken und die Bedingungen, wo die Made liegt?
Ja, die Temperatur vor allen Dingen, also das Wachstum von Bakterien und Insekten ist ja von der Temperatur abhängig. Ne? Wie gesagt, je wärmer es ist, umso schneller wachsen die. Ich würde mal sagen, du kannst es sehr, sehr genau bestimmen. Also wir haben früher Fälle gehabt und auch vertreten gerichtlich, wo wir das wirklich ziemlich genau so auf einen Vormittag oder einen Nachmittag oder einen Mittag und so weiter eingegrenzt haben. Es ist aber so, dass das lustigerweise gar nicht mehr so oft nötig ist, wie, sagen wir mal, in den 90ern und dann in den 2000er Jahren, weil mittlerweile super viele Überwachungskameras und Handydaten zur Verfügung stehen. Das heißt, in sehr vielen Fällen, sagen wir mal, hat sich das technisch gelöst. Es ist aber so, dass die Kollegen in den USA und Kolleginnen, die sich immer noch vor Gericht da rumzoffen, weil die natürlich sehr häufig aus irgendwelchen entlegenen Gebieten oder nicht überwachten Gebieten, wo auch keine sonstigen Daten wie Handydaten anfallen, Leichen haben. Also der Klassiker, wo der letzte große Streit war, das war eine Leiche in einer Garage, in einer Mülltonne. Und da war die Frage, war das Garagentor auf oder zu? Also sind die Tiere überhaupt körperlich, konnten überhaupt dahin fliegen? Und oder waren die vorher schon in der Mülltonne auch ohne die Leiche? Das hat also ein Riesentheater gegeben, weil da ging es tatsächlich ziemlich genau um den Zeitpunkt, wo jemand gesehen wurde. Und die Frage war, okay, wir wissen, wann der gesehen wurde, das ist sicher. Die Frage ist nur, war da die Leiche? Also wurde zu dem Zeitpunkt die Leiche in die Garage, in die Mülltonne gelegt? Solche Fälle haben wir in letzter Zeit hier in Deutschland oder in anderen kleinen Industrieländern, Schweiz, Luxemburg, Österreich und so weiter, haben wir die nicht mehr.
Ah, okay, okay. Und wie läuft so eine Untersuchung dann ab? Nehmt ihr die ganze Leiche mit ins Labor zur Untersuchung oder nur Proben von den Insekten?
Also wenn es nach mir geht, reicht es eigentlich, wenn ich schon mal die toten Tiere, die am Fundort mit einem kleinen Lineal fotografiert wurden, die verteile ich auch seit 30 Jahren bei jedem Vortrag von mir gratis, die Lineale, damit die Leute die benutzen. fotografiert werden, dann hat man schon mal die Durchschnittslänge zu Lebzeiten. Mhm. Oder man kann sehen, wie alt die ältesten Larven an der Leiche, nicht die weggekrochenen, weil die kriechen nämlich auch weg, um sich zu verpuppen. Die siehst du dann natürlich nicht. Aber dann hat man schon mal so ein paar grobe Infos. Das ist schon mal gut. Besser ist, wenn du dann noch eine weitere Probe kriegst, mit welchen die du zu Ende züchten kannst. Weil erstens sind die leichter zu bestimmen anhand ihrer äußeren Merkmale, ohne Erbgut jetzt, weil die dann Borsten und Augen und tausende von Merkmalen haben, so dass man leichter weiß, welche Larven das eigentlich waren, weil ich sie jetzt ausgezüchtet habe. Ich weiß jetzt, welche Fliege rauskam. Und gleichzeitig kann ich die Entwicklung beobachten. Das heißt, ich habe über einen längeren Zeitraum Entwicklungsdaten, die ich dann besser auswerten kann und sagen kann, okay, die Made war so und so alt zu dem Zeitpunkt, weil es gibt drei Larvenstadium in der Puppe, die es als Zwischenstadium zur erwachsenen Fliege ist, gibt es auch nochmal alle möglichen Veränderungen. Und das ist gut, wenn man die alle schön beobachten kann. Und der allerbeste Fall ist, wenn wir vor Ort sind und dann eben in Ritzen und Spalten gucken können, sind schon Tiere weggekrochen, waren viele Tiere im Müll, war das ganze Badezimmer voll Kot, das haben wir auch schon gesehen, dann ist das natürlich auch ein Paradies für manche Insekten, die dann schon vor dem Tod da leben. Lag sehr viel Brot, verschimmeltes oder feuchtes Brot rum, was eben nur einige Tiere fressen und andere nicht. Gab es zum Beispiel Spinnen, die als Räuber wiederum, oder Tausendfüßer oder irgend sowas, die wiederum unsere Larven angegriffen haben und dadurch das verändert haben. Also das wäre der Bestfall. Aber ins Labor nehmen wir das eigentlich nicht mit, sondern am besten wäre es immer am Fundort zu sein.
Gibt es auch so einen Zeitpunkt, wo ihr mittels der forensischen Entomologie nichts mehr feststellen könnt, wo ihr sagt, das ist jetzt zu spät?
Zu spät nicht. Ich habe sehr, sehr alte Leichen. Also unsere schönste Veröffentlichung aus den letzten Jahren, die ich mit der Tina, meiner Mitarbeiterin, gemacht habe, war über die Mumien in Palermo. Die sind hunderte von Jahren alt. Davor habe ich eine gemacht über den heiligen Severin, der ist 1600 Jahre alt. Da kannst du wunderbar noch mit Insekten arbeiten. Die Auflösung sinkt natürlich. Also es ist klar, ne? Das ist halt so, wenn du eine moderne Uhr hast im Vergleich zu einer, weiß ich nicht, uralten mechanischen Uhr, ne? Die läuft halt am Tag 20 Sekunden falsch und eine moderne Funkuhr läuft am Tag überhaupt gar nicht falsch und auch in 10 Jahren nicht, weil sie halt ständig ein neues Funksignal bekommt. Also die Auflösung sinkt, macht aber nichts, weil häufig sind das nur Fragen wie zum Beispiel, passen die Insekten überhaupt zur Leiche? Lag die wirklich in dem Raum, wo sie angeblich gelegen haben soll die ganze Zeit? Wir hatten zum Beispiel auch schon mal Insekten, die gehörten gar nicht zur Leiche. Da konnten wir sagen, nee, die fressen aber nur die und die Pflanzen. Und dann hat der Historiker, die Historikerin, Archäologe gesagt, interessant. Dann haben die wahrscheinlich die Leiche ausgestellt, weil das ein Heiliger war und haben dann aber zum Erntedankfest oder zu irgendeiner Gelegenheit, haben die da Gaben hingelegt. Das heißt, das sind also die Tiere, die auf dem Gemüse und Brot und so weiter waren, die jetzt zufällig da reingelangt sind. Du kannst rauskriegen teilweise, wie die Leichen überhaupt gelagert waren. Dann hast du so, es gibt zum Beispiel ein Insekt, das finde ich super geil, das ist eine ganz schwarz glänzende Fliege, die tritt nur an Leichen auf, die mumifizieren, aber nur in Särgen. Nicht, wenn sie außerhalb des Sarges mumifizieren. Also, so, weißt du, wer das Paper mal lesen will, das ist super. Einfach Mumien in Palermo, Marc Benecke, PDF. Das ist mit ganz vielen Bildern, da kann man das wunderschön sehen.
Minimales Special Interest Thema, muss man sagen.
Hey, Vorsicht. wenigstens ist bei mir noch keine Leichenflüssigkeit aufs Bett getropft.
Ja, das stimmt. Ich habe die Wohnung auch gewechselt. In der hat dann meine Mutter mal eine Weile gewohnt danach. Ich habe ihr das auch erst verschwiegen, was da passiert ist.
Ja, aber gut, liebe Söhne, liebe zuhörende Söhne, verhaltet euch schwerer zu euren Eltern.
Du weißt, was ich mich gefragt habe, während wir hier die ganze Zeit reden. Wenn du all das über Leichen weißt und vor allem Spuren detektierst bzw. Alter feststellst, könntest du perfekt eine Leiche verschwinden lassen? Also könntest du ein Buch darüber schreiben, 200 Seiten, Verlag macht dir ein Angebot, wie lässt man perfekte Leiche verschwinden?
Ja, das ist so eine der allerhäufigsten Fragen, komischerweise. Das zeigt aber, so wie bei den Umweltgesprächen, die wir halt führen in den letzten Jahren, darüber, wie wir sozusagen die Erde wieder ein bisschen in den Zustand zurückführen können, der ein bisschen gesünder für den Planeten und die Menschen ist. Die meisten Menschen haben die Biologie nicht so auf dem Schirm, logischerweise, besonders nicht die klassische, also diese Lebensnetze. Du kannst natürlich jede Leiche total leicht verschwinden lassen. Das, also zum Beispiel einfach, indem du sie in einen super abgelegenen Ort bringst. Ja, 10.000 Meter unter der See, ne, da schwimmt die auch nicht mehr hoch, weil sich keine bakteriellen Gase mehr bilden. Da ist es zu kalt und der Druck ist zu hoch. Dann löst die sich einfach auf, wie die Leichen auf diesem Schiff Titanic, was untergegangen ist. Die sind auch nicht wieder hochgekommen. Und als der Tauchroboter da runtergekommen ist, waren die Leichen halt aufgelöst. Oder du bringst sie irgendwo in Kanada, irgendwo entlegen in den Wald. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, wenn du eine Leiche auf eine besonders clevere Art jetzt auflösen, sich zersetzen lassen oder sonst was willst. Ich glaube, darauf läuft die Frage oft hinaus. Mhm. Hinterlässt du ja dadurch wieder total viele Spuren oder, was ich am spannendsten finde, setzt eine Störung in diesem Lebensraum, nämlich zum Beispiel eine starke Nahrungsanreicherung. Ja, hatte ich auch schon. Kein Witz, ohne Scheiß. Ich weiß, das hört sich jetzt an wie ein Märchen, aber ich habe es selber gehabt. In Teneriffa habe ich mal einen Fall gehabt und da haben alle gesagt, ja, der ist also der Millionär verschwunden und der Gärtner lebt also jetzt in dem Haus. Ne? Allen Ernstes, kein Witz, genauso gewesen. Und dann bin ich da rumgelaufen und habe gesagt, ja, man sieht doch, dass an dieser Stelle da viel mehr Pflanzenbewuchs ist. Also so auffällig, genau an dieser einen Stelle. Ich meine, das kann doch jetzt kein Zufall sein, ne? Und so gesehen, wenn du so willst, war das auch perfekt, weil keiner hatte Zugriff auf das Gelände. Der Mann galt als vermisst. Man durfte also auch nicht einfach alles umgraben oder irgendwie verhaften oder wie im Kino anbrüllen oder so. Aber ich meine, biologisch war das halt so. Und dasselbe ist, wenn die jetzt meinetwegen, zum Beispiel Fritz Hamann, der Serientäter aus Hannover, der hat ja das Fleisch verkauft von den Opfern. Das haben dann die Nachbarn zum halben Tagespreis für Gewebe halt gekauft, haben das aufgegessen. Die wussten, also ich weiß nicht, okay, irgendwelche Gedanken werden sie schon gehabt haben, warum das Fleisch so billig war. Dachten sie wahrscheinlich, das wären Hunde oder Katzenfleisch, ich weiß es nicht. Irgendwas halt. Da war es dann so, dass er die Knochen loswerden musste und die Knochen lagen dann in der Leine, in dem Fluss. Und dann hast du halt da wieder Reste der Knochen liegen. Also so gesehen, ich glaube, ich verstehe die Frage irgendwie nicht so richtig, weil also alles, was du tust, erzeugt eine Spur, eine biologische Spur, alles. Weil du bist ein biologisches Lebewesen, du bist in Lebenskreisläufen drin, du hinterlässt biologische Spuren.
Wohl wahr, mit biologische Spuren hinterlassen kennen wir Menschen uns ja besonders gut aus. Was uns zum Thema Naturschutz bringt, wie wichtig Insekten für unser Überleben sind, das könnt ihr in unserer Folge Ohne Insekten sterben ausführlich erfahren. Unsere lieben Krabbeltiere haben es trotzdem oft schwer, unsere Sympathie zu gewinnen. Ein Schrei, ein Schlag und schon ist die Spinne, vor der wir uns doch so ekeln, oder die Fliege, die uns nervt, nicht mehr unter uns. Marc hat diese Einstellung nicht. Er hält sich sogar Blutekel zu Hause und einige hundert Fauchschaben, also ganz normale Haustiere. Ich wünschte, ich wäre da auch so locker und entspannt. Wie hat er das geschafft?
Du beschäftigst dich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Abseitigen, mit Maden, mit Körperflüssigkeiten, mit Würmern. Gibt es etwas in dem Bereich, wovor du dich ekelst, oder ist dein Ekel völlig verschwunden, weil das eigentlich alles immer nur Natur ist, in Anführungsstrichen, und in Kreisläufen gedacht werden kann?
Ja, sagen wir mal so, ich finde natürlich, wenn es um Gewalteinwirkung geht, das finde ich nicht schön. Also wenn du jetzt siehst, wie die Gewalteinwirkung war und jetzt das völlig durch absoluten Machtmissbrauch entstanden ist. Also bei Verbrechen ist es ja oft so, dass die Täter, Täterinnen sich auch aus ihrer Sicht in irgendeiner komischen Situation befinden, ne? Nicht aus meiner Sicht. Aber sagen wir mal so, da sagen wir halt, naja gut, das ist schon immer so gewesen. Menschen benehmen sich halt sehr merkwürdig und flippen dann aus ihrer Sicht oder planen auch irgendwas aus Gier oder aus sexuellen Gründen oder weil sie Spaß am Töten haben, das gibt's ja auch. Alles Mögliche, aber wenn es dann so geht, ich habe ein ganz klares Machtgefälle, also Menschen töten jetzt Tiere, das finde ich, ich will nicht sagen ekelig, aber das finde ich unbegreiflich, also ich habe da ein Lebewesen, also jetzt zum Beispiel haben wir gestern gerade einen 3D-Scan von Nutrias gemacht aus Bonn, die halt, das sind total zutrauliche Tiere, die sind total freundlich und die werden da also einfach getötet, wir wissen nicht genau von wem, die Stadt Bonn hält sich da natürlich ganz bedeckt, ja. Also wir wissen nicht, ob das jetzt irgendwelche privaten Leute sind, die mit einer Zwille abknallen oder erschlagen oder erwürgen, oder ob es auch städtisch eine Duldung oder einen Auftrag dazu gibt, ist unbekannt. Aber kann ich nicht begreifen. Ich verstehe es einfach nicht. Oder diese Tierfabriken, wo Hühner, also Puten zum Beispiel, ne, die, wenn du mal mit einer Pute was gemacht hast, das sind halt total normale Lebewesen, wie Menschen. Das gibt überhaupt keinen Unterschied zu Menschen. Also dass die irgendwie da getötet und eingesperrt und so werden. Also das ist für uns alle hier im Team total unverständlich, mega gruselig. Man könnte es auch ekelig nennen. Es ist ein ekeliges Verhalten von Menschen. Ne? Das ist bei uns allen so, ja doch.
Gruselig, da sind wir bei einem anderen Thema, nämlich Maden. Manche finden Maden wahnsinnig gruselig. Du findest sie wahrscheinlich eher faszinierend. Vielleicht kriegen wir an der Stelle mal so einen kleinen Imagewechsel hin. Was ist das Faszinierende für dich an Maden?
An Maden ist das Spannende eigentlich wie an allen Lebewesen, wie super geil kompliziert das ineinander greift, ohne dass das Lebewesen, was sich als Lebewesen wahrnimmt, also der Mensch oder die Made, so wie weit die sich halt wahrnehmen kann, das irgendwie steuert. Also wir funktionieren mit Jahrmillionen alter Software, nämlich dem Erbgut, dann aber auch durch extrem geringe Mengen von Nervenüberträgersubstanzen, die uns halt glücklich, traurig oder sonst was, selbstbewusst, nicht selbstbewusst, ängstlich und so weiter, angriffslustig und so machen. Ganz kleine Mengen von Hormonen, die diese ganzen Gender-Sachen beeinflussen und Selbstvernehmungssachen. Das finde ich total abgespaced. Das ist bei Maden halt auch so. Die funktionieren einfach. Also nehmen wir mal an, die wüssten alles über sich oder die wüssten nichts über sich, wie Menschen. Spielt überhaupt keine Rolle. Das funktioniert einfach durch das Zusammenspiel von diesem wiederverwerteten Material, über was wir geredet haben, plus diesem uralten Informationsfaden, der da drin ist. Das finde ich total abgespaced. Also je länger man darüber nachdenkt, weil früher ist das ja so gewesen, da haben die ganzen esoterischen Leute immer so gedacht, ja, es gibt die Verbindung zum Universum und den Sternen und dem Unendlichen und dem kalten All und diesen Partikeln und dies und das. Das ist aber nur die eine Richtung. Ich finde die häufig übersehene Richtung, auch im Alltag, auch was diese Lebensnetze angeht, ist, wie krass das alles funktioniert und ineinander greift, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Wir halten das zwar alles für aktive Entscheidungen, aber jeder weiß, wenn du deinen Lieblingsmenschen einmal im Leben getroffen hast, jeder weiß, dass das totaler Zufall ist. Wie du gesagt hast, dein bester Freund, den du auf dem Schulweg triffst. Ne, ich meine, jeder weiß, dass es auch andere Partner gäbe, auch wenn man natürlich den besten Partner der Welt hat, den gibt's nur einmal, Match in Heaven, ist schon klar, aber dieses vom Elementarteilchen bis zu dem biologischen Lebewesen, dieses Ding ist super cool und betrifft halt jede Made, jedes Blatt, jedes Bakterium, jeden Menschen, das ist wundersam.
Ja, also ich glaube, ganz viel von wen wir wann treffen, ist natürlich Zufall und mit wem wir dann irgendwie eine Verbindung eingehen. Ich glaube aber trotzdem, dass auf psychologischer Ebene Menschen ganz, ganz bestimmte Präferenz haben für andere Menschen, meistens, wenn sie sich ein Schmerzthema teilen. Also das ist so mein psychologischer Blick darauf. Ne? Du suchst dir oft eine Partnerin oder einen Partner, die in irgendeiner Weise dein großes Schmerzthema teilen, um das mit denen wiederzuerleben bzw. aufzulösen. Aber damit wären wir dann im Psychologie-Podcast.
Nee, aber eine interessante Sache kann ich dazu sagen, weil ich ja oft auch so oder jeden Samstagmorgen so eine Wissenschaftssendung mache, öffentlich-rechtlich. Das ist eine Sache, aber das, was am längsten eine Beziehung zusammenhält, und das gehört auch zu den Maden, muss ich ehrlich sagen, weil das sind Dinge, die auch im Tierreich natürlich funktionieren und die wir oft nicht sehen können, weil wir ja nicht wissen, was die Befindlichkeit der Lebewesen ist. Und das ist, wenn sich Lebewesen ergänzen. Also das, was Partnerschaften am allerlängsten bei Wirbeltieren am Laufen hält, ist die gegenseitige Ergänzung. Also es ist das, was du gesagt hast, das Teilen irgendwelcher gemeinsamen Interessen und Themen durcharbeiten. Dann natürlich auch das Immunsystem, also der Major Histocompatibility Complex, dass du möglichst verschiedenes Immunsystem hast. Und das Dritte ist, dass du dich gegenseitig ergänzt, also dass man seine Schwächen gegenseitig ergänzt. Und das war es auch schon. Also das sind die drei Sachen, die nachweislich dauerhaft lange Beziehungen ermöglichen. Und wenn wir jetzt zu den Maden zurückkommen, wer weiß, was bei denen eine Rolle spielt, wenn die sich als Fliegen zum Beispiel verpaaren. Für uns wirkt das halt auch alles mega zufällig. Aber wenn du in die Natur guckst und zum Beispiel, sagen wir mal, einen alten Apfelbaum oder Birnbaum siehst und siehst, dass diese ganz, ganz kleinen Fliegen, nicht die Schmeißfliegen, jedes Jahr um dieselbe Zeit, wie zum Teufel bestimmen die Zeit? Ist es die Tageslänge? Ist es die Temperatur? Ist es die Feuchtigkeit? Ist es alles? Immer in derselben Höhe, immer an demselben Baum ihren verdammten kleinen Schwarm bilden, um sich da zu treffen und ihr großes Ding zu machen. Und da fragst du dich natürlich auch, steckt da nicht irgendwas hinter, was jetzt nicht natürlich menschliches Leiden ist oder menschliche Ergänzungskraft, aber vielleicht auch irgendwas Magisches, ne? Also ich halte das für mehr als möglich.
Ja, wo wir gerade schon bei den Bienen sind, ich finde, der Blick auf Insekten aus der menschlichen Perspektive ist manchmal ganz schön egozentrisch. Wir mögen die Insekten, die uns nützlich sind, Bienen, die uns Honig bringen, und mögen die Insekten, die uns irgendwie schaden, überhaupt nicht. Wespen, die uns die Wurst, die vegane klauen vom Teller, oder jetzt Zecken oder Silberfische, Motten. Das ist irgendwie krass, ne?
Das kann sich aber ändern. Also ich habe zum Beispiel in meinem Tierbuch, was vor 2 Jahren oder so erschienen ist, da habe ich zum Beispiel Silberfische drin, weil ich die total geil finde, auch Ofenfischchen und so weiter. Da gibt es also, Fischchen heißt die Gruppe. Das sind super, super coole Tiere, die extrem friedlich sind, die auch, das ist übrigens, nehmen wir die ruhig mal, weil du es gerade angesprochen hast. Die hat niemand früher ekelig gefunden. Ich habe die gesamte alte Tierliteratur, ich habe Bücher, wirklich sehr, sehr alte Bücher, also ab dem 15. Jahrhundert durchgeguckt. Kein Mensch hat jemals die für ekelig gehalten. Die hießen, die normalen Silberfischchen, die wir so kennen, die hießen Zuckergäste. Also wenn du in der Speisekammer zuckeriges Zeug hast, haben die das gefressen, hat keinen Menschen gestört. Es gibt keine abfällige Bemerkung über die, also auch keine Worte, die etwas ekelig, abfälliges. Das ist also was ganz Neuzeitliches, weil wir jeden Kontakt, also jetzt wirklich jeden Kontakt zur Natur verloren haben, auch was Motten angeht. Motten tun ja keinem Menschen was, im Gegenteil, die sind total zauberhafte Nachtfeen, die da durch die Nacht geistern. Selbst Kleidermotten gibt es in Zentraleuropa fast überhaupt nicht. Das ist also auch nur so ein Märchen, das sind meistens Speckkäfer, wenn die die Klamotten auffressen. Die gab es natürlich früher, die Kleidermotten, aber alle anderen Motten, da gibt es ja hunderte, tausende von verschiedenen Sorten davon, sind total schön. Es gibt grüne, es gibt welche, die sind ganz weiß, die dann durch die Nacht geistern. Es gibt haarige, scheinbar, also und so. Und welche, die dann diese Totenkopffalter, die dann im Schweigen der Lämmer auch mal auftauchen und alles Mögliche. Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr der Nutzen nur, der uns manche Lebewesen scheinbar dann ja nützlich eben erscheinen lässt, sondern es ist jetzt, also gerade was die Silberfische und Motten angeht, ist es wirklich ein Zeichen dafür, dass Menschen den Verstand verloren haben, wirklich komplett. Also wenn es sich bewegt, wenn es krabbelt. Ich habe zum Beispiel gestern einen Fall gehabt, da hat mir tatsächlich eine Zuschauerin, ist auch bei Facebook und Insta veröffentlicht, hat mir so ein wurmförmiges Wesen aus der Küche geschrieben und der erste Satz war, dass das peinlich ist. Also sie wüsste gerne, was das ist, aber das ist sicher jedem Menschen peinlich, sowas in der Küche zu finden. Ich so, hä? Warum? Also ich verstehe das überhaupt nicht.
Naja, ich glaube, natürlich haben irgendwie Leute so eine Assoziation von unreinlich, aber eigentlich ist es ja mehr als tot, wenn wir nicht mehr im Einklang mit der Natur sind und wenn es da so diese starke Trennung gibt zwischen Natur und unserem Lebensraum. Und ich meine, ja, wo es uns hinführt, zeigt sich ja gerade. Ich habe gerade erst den Holzwurm Heinrich aus dem Bett meiner Tochter entfernen müssen. Der hat sich kurz zu weit rausgelehnt und ich habe gesehen, er hat halt Sägespäne auf dem Boden gebildet. Wie würdest du mit so einem umgehen? Also ich habe den dann in eine Schale getan, habe meiner Tochter gezeigt, die hat den auf die Hand genommen. Die sind gar nicht so klein gewesen oder sie. Und dann ist er nach draußen gegangen. Also er musste dann die nächste Nacht draußen übernachten. Ist das in Ordnung oder wie würdest du es handhaben?
Nee, auf jeden Fall. Habe ich auch viele Kollegen, Kolleginnen gefragt, die mit anderen Lebewesen arbeiten, die in der Wohnung sind. Also auch Spinnen, Wanzen, die fliegen ja oft rein im Herbst, wenn es ihnen zu kalt wird draußen. Diese Baumwanzen und so, die kannst du alle raussetzen. Weil entweder setzen die sich irgendwo hin, wo die überwintern, da finden die schon ihr Plätzchen. Da sind sie ja, wie schon gesagt, über Jahrmillionen drauf angepasst. Also da müssen wir denen jetzt nicht ein Häuschen bauen oder so. Das ist nicht nötig. Für Igel kannst du das machen. Laubhaufen stehen lassen, das ist ein anderes Thema. Ne? Für Wirbeltiere, da kann man Häuschen bauen. Aber die Nicht-Wirbeltiere, die kriegen das schon selber hin. Und bei dem Holzwurm hättest das Einzige, was du hättest machen können, du hättest mal gucken können, was für ein Käfer da rauskommt. Das sind nämlich, also oft sind das Totenuhren, die klopfen so im Holz. Früher waren ja überall Holzwürmer drin. Dann hat man nachts dieses Klopfen gehört. Das war dann das Klopfen des Sekundenzeigers, dass dein Leben abläuft sekundenweise. War also die Story früher. Deswegen fanden die Leute die Holzwürmer, wenn es Totenuhren waren, gruselig. Das kann man manchmal machen. Ich habe es früher mal gemacht mit Schmetterlingen, wenn ich gefunden habe in ein Glas. Und dann geguckt, was rauskommt, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil wir so krasses Artensterben haben, dass ich sage, okay, was auch immer in der Natur passiert, egal ob das Tier jetzt gefressen wird oder sonst irgendwas passiert, lass es einfach in der Natur, weil wenn du das jetzt auch noch rausnimmst, ist das Murks. Ne? Aber ihr habt alles richtig gemacht.
Okay, gut, sehr gut. War auch mal spannend zu sehen, wo wir bei Dingen, die am Herzen liegen, sind. Du hast ja einen Insektenkasten am Museum für Naturkunde, da liegen mehrere Exemplare der Markusfliege drin. Was verbindet dich mit dir?
Die Bibiomacei, die Markusfliege, hat sehr viele Dinge, die ich mag. Erstens ist sie komplett schwarz, das ist schon mal immer gut. Das zweite ist, die lebte auf einem alten Friedhof, dem Geusenfriedhof. Das ist ein abwertendes Wort für Protestantinnen und Protestanten, weil Köln ist ganz katholisch. Also das heilige Köln, kann man auch mal googeln, das ist eine sehr lustige Geschichte. Also alle glauben hier, dass sie total katholisch und gläubige Christinnen sind. Keiner ist es aber. Also es gibt wohl keine Stadt, selbst Berlin, würde ich da noch rausklammern, die so unglaublich stark auf Ausschweifung und Toleranz und Akzeptanz von Ausschweifung setzt, wie Köln. Deswegen hat man dann den blöden Protestanten, die nämlich nicht auf Ausschweifung setzen. Ne? Die waren also immer die, da hat man gesagt, du musst ordentlich sein und aufrichtig sein und arbeiten und auch bibeltreu und so. Dann haben die so einen kleinen Friedhof, den Geusenfriedhof bekommen. Und der wurde auch entsprechend vernachlässigt. Und das war das Gute, weil da konnte die Natur sich dann da ihr Reich schaffen. Und da bin ich ab und zu rüber mal, wenn ich mal einen ruhigen Moment bei der Diplomarbeit hatte, weil gegenüber war das alte Institut für Zoologie auf der Kärntnerstraße in Köln. Und da war neben Tieren Herbstgrasmilben, die mich dann halt ständig gezwickt haben, waren dann eben auch die Markusfliegen. Und die fand ich ganz seltsam, weil mir aufgefallen ist, dass sie immer zur selben Zeit da waren und sonst nie. Und das, da sind wir wieder bei dem Thema unseres Gesprächs hier. Du kannst also auch noch was draus lernen. Es ist kein Zufall, wann welche Tiere wo sind. Und deswegen sind das da meine Patentiere. Ich habe aber auch noch andere Patenlebewesen. Also in ganz Köln habe ich ganz viele Patenbäume, die ich habe pflanzen lassen und so weiter. Aber die haben alle ihre eigene Geschichte.
Ist der Mensch aus deiner Sicht Teil der Natur? Also in dem Moment, wo der Mensch Teil der Natur ist, können wir ja eigentlich die Natur als solches nicht zerstören, nur verwandeln, oder?
Ja klar, das kannst du natürlich so sehen. Ich sehe es vom anderen Ende derselben Aussage her. Egal, ob du dich zugehörig fühlst oder nicht, du bist messbar, bist du ein Teil der Natur. Du bestehst ja nur aus Bestandteilen der Natur. Und das Computerprogramm, die Software, die Erbsubstanz stammt ja auch aus der Natur. Also das was soll's? Du könntest das auch physikalisch sehen und kannst halt sagen, ja, wir bestehen nur aus Elementarteilchen und so. Also da braucht man sich gar nicht drum zanken. Da kann jeder die Position einnehmen, die ihm gefällt. Du kannst auch die kolonialistisch-imperialistische Position einnehmen, sagen, ich mache, was ich will. Also, ne, wenn es mir gefällt, mache ich das halt. Fuck you, Rest der Welt, auch andere Menschen. Kann ich mit allem leben, ist mir egal. Ne? Wo du dich wohlfühlst, kannst du dich da einordnen. Aber du wirst ja sowieso davon eingeholt. Also ich meine, die Krankheit, die du kriegst, die Infektion, die du kriegst, den glücklichen Moment, den du beim Sonnenuntergang erlebst mit deinem Lieblingsmenschen oder alleine, das ist ja alles Natur. Also so gesehen, du kannst dich gerne kulturell einsortieren, wo du möchtest. Nur das ist halt eine kulturelle Aussage, die greife ich auch nicht an. Aber natürlich kannst du auch sagen, wir Menschen dürfen alles verändern. Das ist kein Problem, das kannst du sagen. Nur es wird dich halt nicht glücklich machen und daran siehst du, dass es halt eine Fake-Einordnung ist. Also nehmen wir mal so eine kulturimperialistische Sache ein, wenn es mir schmeckt oder wenn ich ein großes Haus haben will oder wenn ich heißes Wasser verwenden will und so weiter, mache ich das. Dann wirst du sehen, dass sich das niemals glücklich macht. Das ist ja jetzt bekannt durch die ganz neue Veröffentlichung von letzter Woche, dass zwar ein bestimmter Geldbetrag nötig ist, damit du so eine Art innere Ruhe hast und dich damit dann zufrieden fühlst und weil du darunter mega gestresst bist, unterhalb eines bestimmten Einkommens, das weiß aber sowieso jeder. Aber das Naturerlebnis, wo alle Leute immer sagen, guck mal, die Luft ist gratis, der Sonnenuntergang ist gratis, der Blick in den Mond ist gratis, dass der kuschelige Moment mit deinem Tier, mit deinem Hund, der neben dir sitzt im Gebirge und einfach mit dir in die Ferne guckt und auch nicht genau weiß, was du da so interessant findest, aber er ist halt einfach da. Das sind ja alles Naturerlebnisse und nur die machen tief zufrieden und glücklich. Ach so, und eine tiefe Bindung zu einem anderen Menschen. Und das ist ja auch ein ganz klassisches Naturerlebnis. Ich meine, kein Geld der Welt kann dir eine ehrliche, tiefe Bindung zu einem anderen Menschen kaufen. Das geht nicht. Da weiß jeder, was passiert. Wenn du 90-jähriger Millionär bist, weißt du genau, was passiert, welche Sorte Partner du dann bekommst. Ne?
Unsere eingefleischten HörerInnen wissen es schon. Dass wir hier so tolle Gäste einladen und spannende Gespräche führen dürfen, das haben wir unserem treuen Kooperationspartner, der Berliner Sparkasse, zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe HörerInnen, immer schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Lieber Marc, hier kommt die Frage für dich. Wie viele Forensikerinnen gibt es in Deutschland? 4 oder 50?
Also das hängt wirklich sehr, sehr stark davon ab, wie du das festlegst. Wenn du jetzt Leute nimmst, die Gutachten vertreten können, also sagen wir mal ein Blutspurengutachten, wie wir die machen, oder ein Insektengutachten, wie wir die machen, was direkt kriminalistisch vor Gericht nach allerhöchsten Standards, also ich bin öffentlich bestellt und vereidigt als einziger in Deutschland dafür, vertreten können, dann gibt es im deutschsprachigen Raum bestenfalls eine Handvoll davon. Aber es ist wirklich, du musst halt nicht immer alles nach den Maßstäben der öffentlichen Bestellung und Vereidigung vor Gericht vertreten. Das ist jetzt nicht nötig. Also es sind auf jeden Fall deutlich mehr.
Marc, das war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Wieder viele neue Perspektiven aufs Leben bekommen.
Ja, ich danke dir für deine schönen Fragen und deine Zeit.
Meine lieben HörerInnen, gönnt euch jetzt ruhig eine Pause, damit euer Appetit wiederkommt und ihr natürlich das geballte Expertenwissen verdauen könnt. Ich fand das übrigens sehr schön, was Marc da am Ende gesagt hat. Das Naturerlebnis ist gratis und es macht uns so glücklich wie kaum etwas anderes. Für diese Glücksmomente müssen wir auch gar nicht weit weg. Natur finden wir nämlich mitten in der Stadt. Was die Stadtnatur für uns bereithält und wie wir sie noch grüner machen können, darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit Susanne Kalibowski. Bis dahin abonniert gerne diesen Podcast und lasst uns einen Kommentar oder ein paar Sterne auf Spotify da. Macht's gut!
In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.